Ja, ich freue mich, in eurer Mitte zu sein und dass ich hier Teil von der Endzeitkonferenz Schweiz gerade auf dem Hemberg bin, ist für mich ja fast schon ein kleines Wunder. Ich habe mich 2002 bekehrt, bin zum Glaube gekommen, war vorher, ja, wie die Christen sagen, voll in der Welt. Daher sind auch noch die Überbleibsel, die Äußerlichen, wer sich gefragt hat, was ist das für einer. Das kommt daher. Und ich bin 2002 zum Glaube gekommen. 2004 habe ich dann eine Gemeinde gefunden in Bad Krozingen in Freiburg. Und mit der war ich dann das erste Mal auf einer, ich war ein Brüdertreff, glaube ich. Und das war für mich natürlich als jung, frisch Bekehrter etwas Wunderbares. Und ich weiß noch genau, wie wir die Referenten hier, die hier gepredigt hatten, ja, das waren für uns ganz große, ich sage, sind Halbgötter, aber wir hatten eine Wahnsinnsehrfurcht. Und dass Gott nach, ja, 18 Jahren es so macht, dass ich selbst hier bin, das ist schon Gottes Plan. Das ist einfach wunderbar und ich freue mich. Genau. In vielen Bereichen haben die Christen, die Christenheit, den Herrn Jesus verlassen. In vielen Bereichen hat die Christenheit, haben die Christen den Herrn Jesus verlassen. Du sagst, wie kannst du das so sagen? Es ist letztendlich so, der Herr Jesus, Offenbarung 19, 13, sagt, der Herr Jesus ist das Wort Gottes. Johannes 1, 1, die Stelle kennen wir, da heißt es, das Wort wurde Fleisch, der Herr Jesus, er ist das Wort. Das heißt, da, wo die Christenheit das Wort Gottes verlässt, das geschriebene Wort Gottes, da verlässt sie auch logischerweise den Herrn Jesus. Wie gesagt, ich bin 2002 zum Glaube gekommen und die erste Gemeinde, die ich ja erlebt habe, ich wusste damals nicht, was es gibt da alles, ich wusste nur katholisch, evangelisch. Ich bin in einer charismatischen Gemeinde dann gelandet und das waren wunderbare Geschwister und ich bin dann auch dort auf eine Kurzzeitbibelschule, eine charismatische Bibelschule. Da hatte ich den Toronto-Segen, all diese Dinge erlebt und es waren ganz, ganz liebe Geschwister, aber eins habe ich schon damals gemerkt und ich konnte das noch nicht definieren, aber ich war enttäuscht in dieser Schule. Es ging damals sehr um die Praxis, du musstest Zungenrede lernen, du musst Weissagungen sprechen, du musst evangelisieren, alles Dinge. Aber ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas fehlt. Und irgendwann habe ich gemerkt, was war nach diesen 6 Monaten? Es war keine Bibellehre. Ich wollte Bibelschule besuchen, ich wollte das Wort Gottes besser kennenlernen. Und dort war einfach nur Gefühl, Praxis, ich denke, ich meine. Und das hat sich eigentlich bis heute gezogen. Nach 18 Jahren muss ich sagen, ich komme immer noch oft mit Menschen ins Gespräch, die meinen, die glauben, die fühlen. Ich habe jetzt vor kurzem mit einer Frau gesprochen, die hat zu mir gesagt, Christen können Besessenheit, wir müssen die Dämonen austreiben. Ich habe gesagt, Entschuldigung, biblisch, neutestamentlich ist das falsch. Aber, sagt sie dann, ich hab's gesehen, ich hab's erlebt. Ja, dann sagt sie mir, ich muss in die Seelsorge gehen, um meine Sünde zu bekennen. Ich sage zu ihr, stimmt nicht, biblisch gesehen musst du nur zu einem gehen, zum Herrn Jesus. Nein, aber ich hab's gefühlt, mir ging's danach besser. Und ich denke, das ist eine ganz gefährliche Sache, diese ja Gefühlstheologie, diese Erfahrungstheologie, ist gerade in unserer Zeit heute, und ich denke, wir müssen nicht erzählen, dass wir am Ende der Endzeit sind, wir sehen das durch Corona, durch alles, was jetzt kommt, dass die Zeit immer enger wird, dass gerade dieses Gefühlsbetonte, dieses Weggehen vom Wort Gottes letztendlich eine ganz gefährliche Sache ist. Alles mündet letztendlich im Antichristen, aber die Bibel sagt, der antichristliche Geist, 1. Johannes 4, 3, ist jetzt schon da. Das heißt, wir müssen gewappnet sein, wir müssen letztendlich vom Wort Gottes den Kampf, den wir jetzt zu kämpfen haben, kämpfen. Und dazu brauchen wir die Waffe des Wortes Gottes. Wir müssen gegründet sein im Wort Gottes. Und das ist einfach heute Grundsatzpredigt. Das wird nichts Neues sein, aber ich möchte uns einfach neu ausrichten, dass man das wissen. Wisst ihr, wir haben heute Zeit, Richter 21, 25, jeder tut, was recht ist in seinem Auge. Und so können wir die Endzeit nicht überleben. Und deswegen möchte ich mit unserem Text lesen, und zwar aus dem 2. Timotheusbrief. Und wer seine Bibel dabei hat, der schlagt mit auf. 2. Timotheus 4. Und zwar lesen wir da die Verse 1 bis 8. 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 8. Und da sagte Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus: Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Überführe Tadler, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Soweit das Wort Gottes. Und wir sehen hier schon ganz zentral das Wort Gottes. Paulus schreibt, und der zweite Timotheusbrief ist ja das Testament des Paulus, und im Testament schreibt man ja letztendlich das, was nochmal ganz, ganz, ganz wichtig ist. Er schreibt diesem jungen Mann Timotheus: Das Wort Gottes ist gerade für dich, wenn die Zeiten, und er sagt ja im Brief auch, in den letzten Tagen werde schlimme Zeiten eintreten, dass gerade das Wort Gottes zentral ist für deinen Dienst, dass du überlebst. Und er geht hier so weit, dass er sagt: Ich ermahne dich ernstlich. Man kann auch übersetzen mit ein inständiges Bitten. Also er fleht ihn förmlich an: Bleib am Wort Gottes, egal was kommt. Und er sagt es, der Paulus, im Angesicht Gottes. Das heißt, Paulus sagt hier nicht seine theologischen Spielereien, er sagt nicht das, was ihm gefällt, sondern er sagt: Das, was ich dir sage, ist so wichtig, ich sag's vorm Angesicht Gottes in Christus. Ich möchte mit uns 2. Korinther 2, 7 lesen. 2. Korinther 2, 17, Entschuldigung. Da heißt es: Denn wir sind nicht wie so viele, sagt Paulus. 2. Korinther 2, 17. Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen. Also man kann das Wort Gottes auch verfälschen. Sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Auch hier wieder Paulus sagt: Ich würde nie auf die Idee kommen, ich als heiter Apostel, dass ich das Wort Gottes verfälsche, indem ich schmackhaft mache, indem ich es angenehmer mache, sondern ich weiß genau, vor wem ich stehe, nämlich vom Angesicht Gottes in Christus. Man hätte Paulus Gesetzlichkeit vorwerfen können. Mensch, Paulus, du immer mit deinem Wort Gottes, du immer mit deiner Bibel. Bibel gab es ja in dem Sinne noch nicht, das Alte Testament. Aber du immer mit deiner Orthodoxie. Und vielleicht kennt er das auch heute, wenn du dich zum Wort Gottes bekennst, einfältig. Wenn du heutzutage noch das Wort in geschriebener Form mitbringst, dann bist du manchmal schon der Jünger des Buches. Dann gehörst du schon zu den Ultraorthodoxen. Es ist komisch. Ich habe mit einem... Ich merke das in meinem Dienst, dass das Wort Gottes immer mehr in den Hintergrund gerät. Ich habe mit einem Bruder, wir waren in einem Netzwerk, da waren unterschiedliche Gemeinden drin, und wir haben irgendwann als Gemeinde, jeder der Ältesten unterschiedlich, haben wir gemerkt, da beißen sich gewisse Dinge. Gewisse Dinge können wir von uns aus nicht mehr vertreten, was andere Brüder dort vertreten. Und sind wirklich Brüder, die lieben den Herrn, aber wir haben dann gesagt, irgendwann, wir müssen da raus, wir kapseln uns ab, brüderlich. Und ich habe da mit einem Bruder dann noch, oder ich habe mit mehreren das Gespräch dann auch gesucht und habe ihnen erklärt, warum gehen wir aus diesem Netzwerk raus. Und ich habe da mit einem geredet, ich habe zu ihm gesagt: Bruder, ich schätze euch, ich schätze dich, aber das, was ihr treibt zum Teil, das, was ihr auch nach außen hin verkündigt, da kann ich und die Gemeinde und auch die Ältesten nicht mehr mit. Und das ist so offensichtlich, dass ihr fehlgeht, weil im Wort Gottes steht es ganz klar so geschrieben. Die Dinge könnt ihr nicht machen. Und wenn ihr die Dinge macht, dann kann ich nicht mehr mit, weil ich verkündige andere Dinge. Wenn ich mit euch letztendlich weitermache, dann bin ich unglaubwürdig. Und dann habe ich ihm gesagt, komm, lass uns mal eine Stelle nur diskutieren, damit du vielleicht auch siehst, zur Erkenntnis kommst, dass ihr falsch liegt. Dann haben wir mit ihm geguckt, die Stelle, und dann sagt er zu mir, und das hat mich erschrocken, er sagt, naja, Bruder, das ist deine Lesart. Ich habe eine ganz andere Lesart. Und da habe ich gemerkt, du kannst heute nicht mal mehr am Hand vom geschriebenen Wort mit Geschwistern diskutieren. Du hast nichts mehr, es ist schwammig geworden. Da habe ich dann letztendlich gesagt, geht euren Weg, ich gehe meinen Weg, wir als Gemeinde, wir müssen das letztendlich auch vor Gott in Christus verantworten, was wir machen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig für uns, für dich und für mich. Die Bibel, die Lehre ist keine Spielart von gewissen Engstirnigen, sondern sie ist ein Fundament vorm Angesicht Gottes, weil der Herr Jesus ist letztendlich das Wort Gottes. Das ist keine Erbsenzählerei, was wir machen, sondern es ist elementar. Bist du dir bewusst, dass du mit dem Umgang mit der Bibel immer vorm Angesicht Gottes in Christus stehst? Du stehst nur so klar letztendlich, wie du auch mit dem Wort Gottes umgehst. Denke, wichtiger Punkt. Paulus geht weiter jetzt in Vers 2. Also das Erste, Paulus ermahnt, es ist wichtig, dass wir im Wort Gottes weitergehen. Und jetzt Vers 2, er sagt zum Timotheus, verkündige das Wort. Logos steht hier wieder. Also auch verkündige das Wort, das geschriebene Wort, verkündigt der Herr Jesus. Sei es was, tritt dafür ein, sei es gelege oder ungelegen. Überführe Tadel, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Paulus sagt hier, er sagt es auch zu uns heute, tritt fürs Wort Gottes ein, tritt für den Herr Jesus ein, für das geschriebene Wort Gottes, sei es gelege oder sei es zur ungelegenen Zeit. Ich denke, das sagt jede Generation. Ich sage das für meine Generation. Ich sage, wenn es jene Zeit gab, wo das Wort Gottes ungelege war, zu predigen, dann ist es heute. Aber wahrscheinlich hat es auch eure Generation, die jetzt ein bisschen älter sein, auch schon gesagt. Aber letztendlich, es ist eine ungelegene Zeit für das Wort Gottes. In Englisch sagt man, es ist out of season. Out of season. Man würde heute vielleicht sagen, altmodisch. Es passt nicht mehr. Und ich denke, ein gutes Beispiel dafür ist die Kleidung. Wenn ihr mal eure Fotos von früher anschaut, manche von euch vielleicht 60er, 70er Jahre, bei mir sind es so die 80er, 90er Jahre. Ich schaue mir alte Fotos an und schaue, was wir für Mode gehabt haben. Das ist voll peinlich, weil Brillegestelle anderes, Krawatte, gut, Krawatte habe ich damals noch nicht getragen, aber der Kleidungsstil war anders, das könntest du heute nicht mehr tragen, es ist einfach altmodisch. Und genauso haben wir eine Zeit, wo heute gesagt wird, das Wort Gottes ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich merke das immer mehr. Wenn ich auswärts predige, in manche Gemeinde, fällt mir auf, immer mehr, dass sogar schon die Kanzeln nicht mehr da sind. Das Kreuz ist nicht mehr da, das ist noch schlimmer. Die Kanzel ist nicht mehr da, man geht davon aus, oftmals hast du noch so ein kleiner Noteständer da, wo dann so ein Ding schon gar nicht mehr drauf passt. Man geht davon aus vielleicht auch, dass man so heute das Smartphone hat, mit dem man den Bibeltext liest. Aber du siehst, dass das Wort Gottes, wisst ihr, manchmal kriegt man nur noch ein Mikrofon und gar keinen Ständer da, irgendetwas, wo du es drauflegst. Dann siehst du die Referente hin und her laufen, wie Getriebe, da wirst du ganz irre, weil ich kann es nicht angucken. Wisst ihr, aber da hat sich was getan in den Gemeinden. Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass du die Bibel hast, eine Predigt, eine Kanzel hast und vor allem, dass du dann länger als 25 Minuten predigst, ist auch gefährlich. Aber das sollte uns nicht abhalten. Paulus sagt, du seist gelege oder seist zur ungelegenen Zeit. Wenn ich heute mir die Christenheit angucke, und ich sage das nicht immer, damit ich sage, oh, ihr seid ihr böse, sondern einfach, ich war früher genauso, ich habe genauso getickt, aber ich habe gemerkt, im Reich Gottes ticke die Uhr anders. Wenn ich heute zum Beispiel die Jugend sehe, und ich sage das jetzt als 41-Jähriger, ich bin jetzt nicht mehr jugendlich, die Jugend, wenn ich sehe, zum Beispiel, es gibt ja verschiedene evangelikale Veranstaltungen auch für die Jugend, die sind riesig. Wisst ihr, da geht's nur darum, cool zu sein, lustig zu sein, Spaß zu haben, den neuesten Trend mitzumachen. Wisst ihr, da sind zum Teil im Internet, kannst du sie angucken, Grünschnäbel, die haben noch nicht viel biblische Lehre aufgesogen, aber wisst ihr, das ist das, so wird das Christentum repräsentiert. Und viele, gerade der junge Menschen, gehen genau auf diesen Zug mit. Und das ist eine ganz gefährliche Sache. Gerade diese neue moderne, ja, Zeitströmungen. Das ist genauso wie im Gemeindebau. Wisst ihr, wie baust du heute Gemeinde? Gemeinde nach biblischen, traditionellen Maßstäben ist schon lang out of season. Woher wissen wir, wie wir Gemeinde bauen? Apostelgeschichte 2,42, lesen wir ganz kurz. Das ist eigentlich ein sehr einfaches Programm, wie ich Gemeinde heute baue, wenn ich der Gemeinde vorstehe. Oder heißt es, vorher heißt es in Vers 41, sie ließe sich taufe. Also Taufe gehört mit zum Gemeindealltag dazu. Und dann heißt es, sie bliebe beständig in der Lehre der Apostel, das heißt Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Das ist eigentlich das Programm, ist eigentlich ein sehr einfaches Programm. Ich habe in meinem Studium, wir hatten extra spezielle Kurse, wie man Gemeinde heute baut. Das war atemberaubend. Da hast du Fragebögen bekommen, dann sollten wir in gewisse Bezirke gehen und dann sollten wir die Menschen fragen, Ungläubige, was würdest du wollen, wenn ich dir hier eine Gemeinde baue, dass du zu mir in die Gemeinde kommst? Und dann haben die antworten können, ja, tolle Kinderstunde, vielleicht ein Schwimmbecken, ich weiß es nicht, alles was es ist, aber außer, dass man sich wohlfühlt. Ja, aber so, das kennt die Bibel nicht. Die Bibel sagt nicht, wir sollen uns dem Zeitgeist anpassen, wir sollen die Menschen, die sowieso fleischlich sind, die antworten sowieso nur, was in ihrem Herzen ist, sondern wir müssen Gemeinde nach biblischem Maßstab bauen. Wisst ihr, ich sage diese Dinge, Wort Gottes, auch Gemeindebau, wenn wir das Wort Gottes nicht im Zentrum haben, dann bekommen wir ungesunde Gläubige. Zu uns ist ein Bruder in die Gemeinde gekommen, ist jetzt ein Jahr, denke ich, her, und er hat so dasselbe Hintergrund wie ich, also war früher voll in der Welt, Alkohol, Drogen, all die Dinge. Und er hat irgendwann gesagt, Jesus hat mich angesprochen. Er hatte vollständige Bekehrung erfahren, erst brennend, und dann hat er zu mir gesagt, und dann bin ich in eine Gemeinde gegangen. Und dann sagt er zu mir, Sven, ich bin in die Gemeinde gegangen, und da war es genauso wie in der Welt. Er war sehr musikinteressiert früher, so wie ich habe früher Platte gesammelt, CDs gesammelt. Er sagt, die Musik, da kam Jesus und so vor, aber das war wie ein Konzert. Die Leute haben sich bewegt, wie damals. Ja, die Leute waren genauso cool wie ich damals. Und hat er gemerkt, das ist etwas, das kann nicht sein. Das hat er nicht gesucht. Er wollte genau das Gegenteil. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Gottes Wort als Waffe in der Endzeit haben, weil letztendlich das Problem ist, dass was die suchenden Menschen, und ich denke gerade jetzt wieder durch Corona, sind die Menschen doch, naja, zumindest teilweise auch suchend. Was passiert, wenn das Wort Gottes in so einer Gemeinde nicht im Zentrum steht? Du kriegst letztendlich ein Süppchen. Ja, wenn du krank bist, brauchst du etwas Richtiges. Meine Oma hat immer gesagt, du brauchst eine Hühnersuppe, was Richtiges. Du brauchst kein Süppchen. Wisst ihr, die Menschen kommen nur zum Glaube, Römer 10, 17, wie? Durchs Hören des Wortes Gottes. Dann wird der Mensch gesund. Wo das nicht mehr ist, wisst ihr, ich sage nicht, dass Menschen dort nicht zum Glaube kommen. Ich bin auch in eine Kreise zum Glaube gekommen. Naja, die würde ich heute sehr mit 5 Fragezeichen. Aber trotzdem ist es unsere Verantwortung, dass wir so vorgehen, wie es uns die Bibel sagt. Ist ganz wichtig. Also letztendlich, das Wort Gottes ist wichtig dafür, dass Menschen zur Wiedergeburt kommen. Und das Gleiche gilt auch, Hosea 4,1 sagt, wegen der Gotteserkenntnis, wegen der fehlenden Gotteserkenntnis ist letztendlich das Volk Israel, heißt es, im Abfall. Ist das, was wir heute sehen, auch in unserer Generation, auch in Deutschland, oder hier, wir sind ja hier in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ich rede für Deutschland. Das, was wir in Deutschland sehen, ein Land der Reformation, kommt letztendlich daher, dass wir so weit gefallen sind, weil das Wort Gottes nicht mehr im Zentrum ist. Das ist ganz woanders. Nicht mehr, selbst auf den Kanzeln ist das Wort Gottes nicht mehr im Zentrum. Wisst ihr, ich bin eine einfältige Gläubige. Ich habe mich immer gefragt, wie kann es sein? Wisst ihr, wir fragen uns, warum kommen so Dinge wie Corona? Wisst ihr, wenn Dinge heute, wisst ihr, vor 30 Jahren, ich bin 41, wenn man mir als ich 15 war, gesagt hätte, und wir waren keine schlaue Leute, ich und meine Jungs, gesagt hätte, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Es gibt 60, 70 Geschlechter. Dann hätte ich gefragt, ist bei euch noch alles normal? Wisst ihr, das ist bei uns heute, weiß nicht, wie es in Schweiz ist, normal. Alles vom Gesetz her sogar vorgegeben. Und wir fragen uns, warum das Gericht Gottes heute über uns kommt. Ist, weil man das Wort Gottes und Gott beiseite gelassen hat. Paulus sagt in unserem Vers, wenn wir wieder zurückgehen, in der 2. Timotheus gehe, er sagt, predige das Wort. Das heißt, wir müssen den ganzen Ratschluss auch predigen, den Menschen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass Gott auch Gericht hält. Er ist absolut Liebe, er lädt jeden Menschen ein, aber gleichzeitig, und wisst ihr, die Menschen sind erstaunt. Wenn man zum Beispiel sagt, Corona ist ein Gericht Gottes, dass selbst Christen sagen, wie kannst du so böse sein und sowas sagen? Gott ist doch Liebe. Ja. Paulus sagt, verkündige das Wort, egal was sie hören wolle. Und er sagt dann, überführe. Wisst ihr, wir müssen die Menschen auch überführen. Warum hast du dich bekehrt? Ich denke, weil du überführt wurdest. Wisst ihr, ich bin zum Glaube gekommen durchs Bibellesen, habe aber lange nicht verstanden, dass ich ein Sünder bin. Ich wurde von Menschen, von Predigern nicht überführt, erst durchs Wort Gottes. Sonst brauche ich doch keine Erlösung. Das heißt, wir müssen den Menschen auch durchs Wort Gottes sagen, du brauchst Erlösung. Diese Bekehrung ist nicht einfach, ich hebe mal meine Hand, sondern ich muss erkennen, warum ich Erlösung brauche letztendlich, warum ich der Herr Jesus brauche. Paulus sagt, verkündigt das Wort, überführe Tadel, ermahne, auch seelsorgerlich ermahne. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Er sagt, mit aller Langmut und Belehrung. Lehre gehört dazu. Die Menschen sagen immer, oh, Lehre, dusche wieder mit deiner Lehre. Lehre ist biblisch. Aber das, was ihr sagt, ich denke, auch für uns ganz wichtig. Mit aller Langmut. Ich bin vom Charakter eher so, der Herr Jesus hat schon viel gemacht, aber vom Charakter wäre ich eher jemand, der irgendwann genervt ist, wenn er mit jemand diskutiert. Und ich habe das auch bei den Christen gemerkt, jetzt gerade wenn es um Lehre geht, so mit diesem Bruder, dem ich das erklärt habe, sie wollen es einfach nicht hören. Wisst ihr, du musst trotzdem nicht verbittern. Der Luther hat es uns gestern gesagt, am Ende, wenn die Gesetzlosigkeit überhand wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist vor allem für die Gläubigen. Das heißt, bei all dem Bibeltreue, das ich habe und das ich erkannt habe, muss ich trotzdem mit Menschen langmütig umgehen. Auch im Gespräch. Wir dürfen gewisse Dinge aufzeigen in der Christenheit. Das ist zum Beispiel auch meine Aufgabe als Prediger, dass ich manchmal auch sage, was fehl ist. Aber und das ist vielleicht auch deine Aufgabe. Aber wir dürfen nie so weit kommen, dass wir die Menschen verurteilen. Dass wir lieblos werden, dass wir letztendlich gesetzlich werden und mit der Nase hoch, sondern wir müssen letztendlich langmütig in Liebe agieren. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vers 3 und 4. Also wir haben jetzt gesehen, wie wichtig es ist. Und Paulus sagt, verkündigt das Wort, egal. Zu welcher Zeit auch immer. Und er sagt jetzt, warum ist das so wichtig? Denn es wird eine Zeit, ein Zeitpunkt kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Paulus sagt, es wird eine Zeit kommen, in der sind wir heute, da werden die Menschen, die Gläubigen, das Wort Gottes nicht mehr ertragen. Und zwar das gesunde Wort Gottes. Hier steht im Griechischen hygienisches Wort. Das heißt absolut reines Wort. Ich habe früher in Reinräumen gearbeitet. Reinräume heißt, da dürfen keine Partikel sein. Da musst du dich vermummen, um da reinzugehen. Mit Mundschutz und all das, so wie in Corona. Nur ein bisschen schlimmer. Das Wort Gottes ist absolut rein. Es ist vollkommen. Es ist nichts, was wir mehr brauchen als das Wort Gottes, um unser Leben hier zu führen, in Gottesfurcht. Es ist alles da. Gott hat uns letztendlich einen perfekten Weg gegeben am Wort Gottes. Wenn ich diesen reinen Weg jetzt verlasse, bekomme ich ein großes Problem. Und genau das haben wir heute. Diesen perfekten Weg. Die Bibel sagt hier, es wird eine Zeit kommen, da werden die Gläubigen diesen perfekten Weg nicht mehr ertragen können. Sie werden sich selbst Lehrer holen, wie es ihnen in den Ohren kitzelt. Das heißt, sie haben Ohrenprobleme. Wir haben in der Gemeinde eine ganz liebe Schwester, die hat genau so ein Ohrenproblem. Das heißt, wenn es zu laut wird, wenn gewisse Töne auf sie einfließen, dann muss sie rausgehen. Wisst ihr, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn alles wunderbar ist, wenn du auf geistlicher Höhe schwebst und liest das Wort Gottes, ist herrlich. Wenn es dir schlecht geht oder du Sünde hast, dann ist das Wort Gottes immer noch herrlich, aber du empfindest das vielleicht gar nicht so. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du liest das Wort, lässt das Schwert durchdringen oder sagst so langsam, naja, ist mir ein bisschen zu hart. Vielleicht meint das gar nicht so. Und schon hast du dich selbst betrogen. Die Menschen werden es nicht mehr ertragen. Wisst ihr, jetzt frag dich mal, kannst du das Wort Gottes noch ertragen? Die Gefahr ist, dass du dann irgendwann mal sagst, ich muss sagen, das Wort Gottes ist manchmal hart für meine Seele, aber nur da, wo ich nicht richtig stehe. Kann ich es ertragen? Oder? Und jetzt ist die Gefahr des Menschen, dass er sagt, ich will das nicht mehr ertragen, ich hole mir eigene Lehrer ins Haus. Wisst ihr, warum ist zum Beispiel, oder warum hat eine Joyce Meyer so einen Wahnsinnserfolg? Wenn du in die Buchhandlung gehst, so, bibeltreue Literatur, so, warum hat die so einen Wahnsinns- und auch bei wirklich wiedergeborenen Gläubigen? Warum? Weil sie genau das sagt, was die Menschen hören wollen. Reichtum, Gesundheit, Heilung, all diese Dinge, du hast ein tolles Leben, spend 100 Euro, du kriegst irgendwann mal das Hundertfache raus, funktioniert ja nur bei den Predigern. Ja, bei dir selbst funktioniert das ja nicht. Deswegen kommt die Frau auch mit einem Jet, mit einem Privatjet zur Predigtdienste. Ja, aber das ist die Zeit. Wisst ihr, mir geht es nicht darum, die Frau schlecht zu reden. Jeder steht vorm Angesicht Gottes in Christus. Nur für uns müssen wir einfach gucken, ist das im biblischen Rahmen, auch wenn das sich gut anhört. Paulus sagt, denn es wird eine Zeit kommen, die gesunde Lehre werde sie nicht ertragen. Lehrer hole sie sich ins Haus, weil sie empfindliche Ohren habe. Und sie werde sich den Legenden zuwenden. Mythen, Geschichten zuwenden. Wisst ihr, auch das ist die Gefahr, wenn du dich vom Wort Gottes abwendest, dass du letztendlich der Mythe auf den Leim gehst. Ich denke, der Lothar wird am Samstag noch sagen, wie es in der evangelikalen Szene drunter und drüber geht. Aber was sind denn Legende? Ich möchte nur drei Dinge hier nennen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist. Wir haben zum Beispiel eine Bewegung in Deutschland, die nennt sich Worthaus. Das ist liberale Theologie im frommen Gewand. Die treten auf und werden auch von Evangelikalen eingeladen. Und das ist ein unglaublicher Hype um diese Personen. Die sagen aber letztendlich zum Beispiel, das Grab Jesu, dass das leer war, das spielt da nicht so eine Rolle. Dass der Herr Jesus wirklich sein Blut vergossen hat, das ist auch nicht so wichtig. Das ist wie ein Pastor mit oder ein Pfarrer, mit dem ich mal gestritten habe, auf geistliche Art und Weise, der letztendlich zu den Senioren, ich hatte da Bibelkreis zu leiten, der zu den Senioren gesagt hat, ja, wenn ihr das glauben wollt, dann ist das für euch doch schön. Ja, aber es ist halt die Wahrheit. Wisst ihr? Und das sind genau diese Legenden. Die zweite Legende ist zum Beispiel, ist ganz vertreten. Wisst ihr? Und das ist auch bei den das Wort evangelikal, Lothar, ich weiß nicht, ob das stimmt, das hat doch gar keine Bedeutung mehr. Es ist eine Floskel. Du hast in der evangelikalen Szene alles. Ich sage nur mal die evangelische Allianz, die zum Gebets aufgerufen hat in Zeiten von Corona. Die haben da mal noch so ehrlich und haben mal alles aufgelistet, wer dahinter steht in dieser Gebetswoche oder was da war. Da waren die extremsten Charismatiker dabei. Ja. Da war der Johannes Hartl dabei. Und darum ist da auch ein zweiter Punkt. Wisst ihr, dass das Heil exklusiv ist, im Herrn Jesus allein zu finden, dass er ein vollkommenes Opfer gebracht hat, Hebräer 10, das vollständig ausreichend ist, um jeden Sünder Und wenn er mich gerettet hat, dann kann er jeden Menschen retten. Vollständig reinigt. Ist das eine biblische Lehre? Das ist unser Fundament. Dass es Heil exklusiv ist und allumfassend. Jetzt frage ich euch mal, wie kann so eine Legende kommen, dass zum Beispiel in der evangelikalen Szene ein Mann wie Johannes Hartl, der ganz klar sagt, er ist ein Charismatiker, er ist ein Katholik. Warum findet er Gehör? Weil sie die wahre biblische Botschaft nicht mehr ertragen, sondern sich Legende zuwenden. Wissen, wir müssen doch nicht diskutieren, dass die katholische Lehre, auch wenn es da Gläubige gibt in der katholischen Kirche, bezweifelt niemand, aber nicht wegen der Lehre, sondern weil sie einfältig im Herrn Jesus glaube, dass ein Mann, der ganz klar sagt, dass zum Beispiel das Messopfer, die Eucharistie, und die katholische Kirche sagt, ist heilsnotwendig letztendlich. Wie kann sowas sein, dass die Gläubigen nicht aufschreien, sondern da gibt es eine Konferenz, da laufen 10.000 Menschen wörtlich hin und bei uns sind es 60 Leute. Spielt da keine Rolle. Ja? Aber ich meine nur, da siehst du die Tendenz. Habt ihr in der Schweiz Bibel-TV? Habt ihr nicht? Wir haben Bibel-TV. Habt ihr Bibel-TV? Wisst ihr, kommt vieles Gutes, mag ich gar nicht bestreiten. Aber eins ist klar, viele der Gläubigen nehmen Bibel-TV und nehmen dort alles an. Ich habe noch gar nicht so lange Bibel-TV, ich wollte mal gucken, was da läuft. Mir sind die Ohren abgeflogen, wo ich gesehen habe, da ist eine wunderbare Frau, saß da im Gespräch, eine hübsche Frau, und die hat dann über Gott gesprochen und auf einmal sagt sie, ja, und sie betet Maria an und all diese Dinge. Und dann merkst du, die Gläubigen können nicht mehr unterscheiden, was ist gesunde Lehre, sondern letztendlich, wo Gott genannt wird, ist halt alles gut. Wisst ihr, Paulus sagt zum Timotheus, pass auf, das hat auch nicht mit Engstirnigkeit zu tun, sondern es kommt daher letztendlich. Spurgeon hat mal was Gutes gesagt. Es ist nicht die Kunst, Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, sondern die Wahrheit von der Halbwahrheit. Ja? Es ist vieles Gutes bei denen, was ich jetzt genannt habe, hört sich super an, ist auch richtig. Aber wisst ihr, 5% reicht, um die Menschen letztendlich zu verführen. Was sollen wir ganz praktisch tun? 2. Korinther 6 möchte ich uns lesen dazu. 2. Korinther 6. Wisst ihr, ist ja die Frage, wenn ich das erkenne aus der Bibel, wie gehe ich damit um? Gehe ich jetzt nach meinem Gefühl? Wisst ihr, ich bin auch ein Gefühlsmensch. Ich bin ein sehr seelischer Mensch. Und wenn es nach meinem Gefühl gehen würde, würde ich anders handeln. Aber Paulus sagt hier etwas, 2. Korinther 6, 14, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das heißt, geh nicht in eine Arbeitsgemeinschaft mit ihnen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmen Christus mit Belial überein? Belial ist der Name des Teufels für Okkultes. Oder was hat der Gläubige Gemeinschaft mit den Ungläubigen? Vers 17, jetzt kommt die praktische Anwendung. Wisst ihr, wenn ich was sehe, was offensichtlich gegen das Wort Gottes geht, darf ich keine Arbeitsgemeinschaft mehr mit diesen Menschen haben. Natürlich darf ich mit ihnen sprechen, natürlich darf ich ihnen das Evangelium verkünden, natürlich muss ich sie lieben und darf sie lieben. Aber Vers 17 sagt, darum geh hinaus von ihnen und sondert euch ab. Wisst ihr, das kann ich tun. Als wir aus dem Netzwerk rausgegangen sind, das hat natürlich die Woge wurde da hoch, aber es war nicht unsere böse Absicht, sondern wir haben einfach gesagt, wir können es von unserem Gewissen nicht mehr tun. Wisst ihr, das ist doch, das dürfen wir doch. Einfach sage, ich kann es nicht. Wo hast du dich abgewendet vom Wort Gottes? Wo bist du vielleicht schon weichgespült? 10%, 15%? Wisst ihr, Weichspüle ist was Schönes. Als ich noch Single war, habe ich meine Wäsche selbst gewaschen. Die kam hart wie Backstein, die Handtücher. Das ist ekelhaft. Seit ich verheiratet bin, ist das weich und kuschelig. Das liebe die Menschen. Ich liebe das auch. Deswegen ist es im biblischen Bereich aber wichtig, dass wir nicht weichgespült sind. Paulus sagt in Vers 5, Ausgangstext wieder. Du aber, und jetzt kommt die Anweisung an uns, du aber bleibe nüchtern. Das ist die erste weitere praktische Anwendung. Bleib nüchtern. Was ist nüchtern? Also wenn ich eine Flasche Wein getrunken habe, dann bin ich nicht mehr nüchtern. Und dann passiert etwas, dann sehe ich die Dinge verschwommen. Dann tue ich Dinge, die ich sonst nicht tun würde. Dann kann ich auch nicht mehr logisch denken. Paulus sagt, tu das nicht, werde nicht voll Wein, sondern voll Geist und bleib nüchtern. Das heißt, schätz die Dinge richtig ein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, Geschwister. Wenn an mich solche Dinge rangetragen werden, wie, oh, ihr seid jetzt aber extrem. Also muss man wirklich die Bibel so wortwörtlich nehmen? Müsst ihr euch wirklich absondern von uns? Wir meinen es doch auch gut. Wisst ihr, was das bei mir für Auswirkungen hat? Da klopfe ich mir nicht abends auf die Schulter und sage, Mensch, bist du bibeltreu? Sondern manchmal fange ich an zu zweifeln und sage, bin ich jetzt wirklich zu extrem? Ist es wirklich richtig, was wir machen? Kann man es wirklich so genau nehmen? Deswegen denke ich, eine ganz wichtige Sache, bleib nüchtern. Einfach am biblischen Befund. Guck, was die Bibel sagt. Guck, was der Herr Jesus sagt. Das Zweite, was er sagt, bleib nüchtern und dann erdulde die Widrigkeiten. Erdulde, man kann auch übersetzen, das Unrecht, das dir geschieht. Wenn du am Wort Gottes bleibst, in aller Liebe, Liebe müssen wir immer, Sendschreiber an Epheser sagt, ihr habt die Liebe verloren, dürfen wir nie verlieren. Trotz aller Bibeltreue, wirst du trotz aller Liebe, wenn du bibeltreu bist, nicht alle zum Freund haben. Auch bei den Geschwistern nicht. Erdulde die Widrigkeiten, das heißt, es gehört dazu, dass nicht jeder sagt, ihr seid so super hier in der Schweiz auf der Endzeitkonferenz. Erdulde es. Und dann sagt er, trotz allem erdulde, tue das Werk eines Evangelisten. Wieso, das gehört dazu. Bibeltreu heißt nicht, jetzt sondern wir uns ab und bauen eine Mauer, sondern der Luther hat so gestern gesagt, es gehört dazu, dass wir trotzdem oder gerade darum rausgehen mit der Botschaft und evangelisieren. Wieso, das ist das Wunderbare, der Herr Jesus hat die Schlüssel in der Hand. Er öffnet, wenn er möchte, und er schließt, wenn er möchte. Das ist das Sendschreiben zu Philadelphia. Das heißt, Sendschreibe zu Philadelphia sagt, wenn du am Wort Gottes, wenn du mein Wort bewahrst, dann werde ich dir die Türe öffnen. Wieso, da brauche ich die Menschen da draußen nicht fragen, was wollt ihr, dass ihr kommt? Sondern ich verkündige das Wort und dann kommen Menschen in die Gemeinde, die der Herr Jesus sendet. Richte deinen Dienst völlig aus. Vers 5, letzter Teil. Richte deinen Dienst völlig aus. Das heißt, mach ernst, diakonische Dienst, geh voll rein. Wisst ihr, und jeder von uns, jetzt jeder von euch, der hier sitzt, nicht nur ich soll meinen Dienst völlig ausrichten, sondern jeder von euch hat mindestens eine Gnadegabe. Und die sollst du benutzen, anhand des Wortes Gottes. Wisst ihr, wenn ich so vorgehe, das Wort Gottes im Zentrum, einfach nur noch biblisch vorangehe, dann müsste man jetzt ja sagen, dann läuft es ja wie die Butter Messer durch die Butter. Dann läuft's. Oder? Aber Paulus sagt hier etwas und das möchte ich euch nicht verschweigen, das gehört dazu. Paulus sagt in Vers 6 und 7, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Paulus hatte trotzdem, dass er so ein gesegneter Mann war, vor allem eins. Und es zieht sich durch den ganzen Paulusbrief. Er hatte Kämpfe. Und es gehört einfach dazu. Wenn wir bibeltreu vorangehen wollen, dann heißt es ist Martyrium. Es ist einfach ein Kampf. Mal mehr, mal weniger, das ist dahingestellt. Aber dann werden solche Zitate kommen wie, seid ihr besser? Seid ihr frommer? Zu mir hat man schon gesagt, ach ja, jetzt wissen wir, warum ihr so extrem seid. Du bist ja bei der Endzeitkonferenz. Du sprichst ja dort. Du hast mit Lothar Gassmann Kontakt. Du bist mit dem Ebertshäuser zusammen. Klar, seid alles extremer. Wisst ihr, das sind dann Kämpfe. Für mich ist das ein Kampf, aber ich muss ganz einfach sagen, ich will den Glaube bewahren. Und wisst ihr, was dann passiert? Wenn ihr den Glaube bewahrt, dann wird uns der Herr Jesus aus der großen Versuchung bewahren, die über den Erdkreis kommt. Letzter Vers. Was können wir erwarten, wenn wir so vorgehen, wenn wir einfach am Wort Gottes bleiben, das verkündigen? Vers 8, von nun an, sagte Paulus, liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Und jetzt kommt das Schöne, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wisst ihr, das ist doch ein guter Ausblick. Jetzt ein bisschen enger im positiven Sinn, an der Bibel, einfach bewahrendes Wort, aber am Ende siehst du, was rauskommt. Wir sollen den Glaube bewahren. Abschließend noch was ganz Praktisches. Wir haben jetzt das Wort Gottes im Zentrum gehabt. Damit sollen wir umgehen. Das ist unsere Waffe. Wie gehe ich ganz praktisch mit dem Wort Gottes um? Natürlich einmal, jetzt ganz, ganz praktisch nur noch, ich brauche gute Bibelübersetzung. Wisst ihr, es heißt, das bringt nichts, wenn ihr jetzt den Vortrag gehört habt, ihr geht raus und macht nichts, sondern letztendlich die Bibel muss bei euch im Zentrum praktisch jeden Tag sein. Und dazu brauche ich eine gute Bibelübersetzung. Einfache Wortgetreue, keine Übertragung, kann ich euch nicht empfehlen. Die ist manchmal gut zum Vergleichen, aber ansonsten geht Schlachter 2000, die Luther Bona Novella, kann man, Luther 21 heißt sie jetzt. Genau. Das sind Textus Receptus Übersetzungen, die ich persönlich auch bevorzuge. Genau. Aber letztendlich sei es dahingestellt, eine wortgetreue Übersetzung. Wisst ihr, nur dann kann ich den Wille Gottes auch erkennen. Und dann würde ich euch noch ans Herz legen, lest nicht nach frei Schnauze, sondern nach einem Bibelleseplan. Das ist gut. Perfekt. Ja, ein Bibelleseplan ist einfach dazu da. Ich habe auch nicht immer Lust. Das Wort Gottes, das züchtigt mich ein bisschen. Dann bleibe ich dran. Und das Letzte auch noch, ganz praktisch, wenn ich meine Bibel habe, muss ich auch damit arbeiten. Fangt mal an, zum Beispiel im Neuen Testament, das habe ich auch lernen dürfen, einfach mal zu unterstreichen, in einer Farbe, was hat der Herr Jesus getan oder der Vater oder der Heilige Geist getan mit einer Farbe und das andere, was muss ich tun? Ja, mit einer anderen Farbe, beim zweiten Mal durchlesen. Und dann kriegt ihr ein wunderbares Bild, das hat mir ein Bruder aufs Herz gelegt, und ich denke, das funktioniert wunderbar. Wisst ihr, praktisch damit umgehe. Und somit kann ich immer mehr den Wille Gottes erkennen. Und so gehen wir auch mit dieser Waffe durch die Endzeit. Ich möchte noch zum Schluss beten mit uns. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns hier in dieser Zeit nicht alleine lässt, sondern dass du dein Wort geoffenbart hast, Herr Jesus. Wir danken dir, dass dein Wort vollkommene Wahrheit ist. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Wir wollen jetzt einfach für uns auch ganz praktisch das anwenden, dass wir ja doch Menschen der Bibel werden, die dein Wille immer besser erkennen, dass wir letztendlich ja dir immer ähnlicher werden, dass wir nicht von diesem Zeitgeist aufgefressen werden, sondern dass wir vor allem in der Liebe heranreifen, aber auch in der Spur bleibe, stur in der Spur, damit wir am Ende nicht fehlgehen, sondern den Glaube bewahren. Dafür danken wir dir. Amen. Amen.